mit unserer Lehrveranstaltung Wirtschaftsinformatik für Wirtschaftsingenieure und wir fangen an mit ein paar organisatorischen Dingen. Dieser große Block organisatorische Randbedingungen kommt dadurch zustande, dass wir, wie Sie wissen, unsere ganzen Studiengänge von Diplom auf Bachelor eben umstellen, auf Bachelor-Master entsprechend umstellen. Und da müssen wir jetzt diese Veranstaltungen irgendwie harmonisieren. Ja. Und wir werden, faktisch ist es jetzt, machen wir jetzt genau in diesem Semester diese Umstellung auf die Bachelor-Studiengänge in dem Sinne, dass wir die Veranstaltung, die im Bachelorstudium als 2+0 angeboten wird, jetzt sozusagen für alle, also auch für die Diplom-Wirtschaftsingenieurstudenten, als eine 2+0 Veranstaltung anbieten. Es fehlt ein bisschen, oder? Irgendwas gefällt mir nicht. Ja, es ist eine 2+0 Veranstaltung. Und die wird aber dann ganz normal anerkannt für die Diplomstudenten, das, was vorher die drei, jetzt ist es gar nichts mehr, oder? Also wie die 3+1 Veranstaltung. Ne? Also es ist praktisch, nur dass sie ein bisschen weniger Vorlesung haben. Ja? Das nächste Mal, das ist wichtig, wird diese Veranstaltung dann im Sommersemester 2009 erst angeboten, nicht 2008, 2009. Liegt daran, dass ich im nächsten Frühjahr ein Forschungssemester habe und um da alle möglichen Probleme, die sich ergeben könnten, ja, aus dem Weg zu räumen, machen wir es so, dass wir diese Veranstaltung hier komplett aufzeichnen. Das heißt, da können Sie sich dann immer, wenn Sie Lust und Laune haben, schon dieses Semester, wenn Sie Lust und Laune haben, nächstes Semester, entsprechend die Recordings dann zu Hause oder wo auch immer Sie möchten, entsprechend anschauen. Ja, geprüft wird das weiter ganz normal im Rahmen von der BWLB, das wissen Sie alles. Für die Studierenden in den BI-Bachelor-Studiengängen sieht es so aus, dass Sie die Veranstaltung logischerweise hier hören können. Die wird als Recording aufgezeichnet, das hatten wir bereits. Und was wir machen werden, wir werden also kontinuierlich in jedem Semester, nur für die Bachelor gilt das jetzt, eine Klausur anbieten, ja, sodass Sie dann sozusagen sich aussuchen können, wann Sie das machen. Einfach sozusagen, das ist das organisatorische Umstellungskonzept, von dem wir eigentlich denken, dass dadurch niemand in irgendeiner Form schlechter gestellt wird. Ja, hoffen uns das ganz gut gelungen. Dadurch, dass Sie mir eine entsprechende E-Mail schicken. Den Vorlesungstermin kennen Sie. Und ja, alle Skripte, Literatur, Übungsaufgaben und so weiter stehen in dem Klicks-System zur Verfügung. Seit einer Woche, oder also es ist bereits alles da, nicht nur für die jeweilige Veranstaltung, sondern für das gesamte Semester. Das heißt, wenn Sie sich da entsprechend anmelden, können Sie sich die PDF-Datei entsprechend runterladen. Und dann haben Sie genau die Folien, die jetzt hier aufnehmen. Ja, zu den organisatorischen Sachen. Haben Sie da noch irgendwelche Fragen, irgendwelche Anmerkungen? Okay, gut, wenn das nicht der Fall ist, besprechen wir kurz. Ja, da ist auch was. Ja. Ja, im Forschungssemester biete ich auch die Prüfungen an. Ja, hier sehen Sie das Inhaltsverzeichnis, also die Themen, mit denen wir uns in der Veranstaltung hier beschäftigen wollen. Wir werden beginnen heute mit den Grundlagen des Informationsmanagements und werden da so einige grundlegende Definitionen uns auch anschauen. Was versteht man etwa unter Informationen? Was denn das Besondere daran? Wir werden im zweiten Teil der Veranstaltung, da werden wir vermutlich in der nächsten Woche mit starten, vielleicht auch schon die ersten zwei, drei Folien machen wir heute, mit der Organisation der IT uns beschäftigen, also die Fragestellung, wie klinke ich sozusagen mein Informationsmanagement, meine IT-Abteilung in ein Unternehmen ein? Ja? Eine besondere Fragestellung wird die sein, die Make-or-Buy-Entscheidung. Also mache ich es selbst oder mache ich es nicht selbst? Und das Thema lautet, heißt Outsourcing, Outsourcing Offshoring. Ich gebe Ihnen mal schon mal einen Einblick. Die Fragestellung würde etwa lauten aus Sicht eines Unternehmens wie der Deutschen Bank. Ja, mache ich meine Softwareentwicklung zukünftig selbst? Ja, oder beauftrage ich die vielleicht große Anbieter in Indien, wie etwa Infosys? Oder beauftrage ich Anbieter in sogenannten Nearshore-Lokationen? Das könnte beispielsweise sein in Prag, das könnte sein in Ungarn oder auch noch Farshore, weit weg, Vietnam beispielsweise. Das sind alles so Regionen, wo mittlerweile ja, qualitativ sehr, sehr hochwertige Software entwickelt wird. Und wenn man jetzt sagt, okay, die Kernkompetenz der Deutschen Bank ja, oder die Kernkompetenz von BMW liegt eben nicht darin, Software zu entwickeln. Und sie liegt eben nicht darin, Software zu betreiben auf irgendwelchen Servern, lautet die Fragestellung eben, unter welchen Bedingungen ist es denn eigentlich ja, ökonomisch sinnvoll, diese Funktionalitäten, Softwareentwicklung und so weiter entsprechend an Dritte auszulagern oder outzusourcen. Kurz hier die Stimmungslage erfragen. Das wäre etwa ein Beispiel, wo ich mir auch ganz gut vorstellen könnte, hier einen Praxisvortrag einzubinden. Wäre da grundsätzlich sozusagen von Ihrer Seite Interesse dran, mal ein, zwei Praktiker hier reinzuholen? Also sehe ein paar nickende Gesichter, einige ausdruckslos, und aber keiner hat den Kopf geschüttelt, ja, also insofern würde ich das dann an der Stelle dann hier mal machen, ja. Standardisierung der IT ist ein großes Thema, mit dem wir uns beschäftigen werden. Die Fragestellung könnte etwa lauten in diesem Zusammenhang, inwieweit ist es innerhalb einer Organisation, bei Lufthansa habe ich es mal miterlebt, deswegen nehme ich das Beispiel ganz gern. Wie weit ist es in so einem Konzern wie der Lufthansa eigentlich ja, betriebswirtschaftlich vorteilhaft, konzernweit auf einen Standard zu setzen? Ja, also es könnte sein, der Standard könnte heißen Microsoft, der Standard könnte heißen SAP, ja, also meinetwegen komplett mit SAP der ganze Konzern. Was sind eigentlich die Vor- und Nachteile einer solchen flächendeckenden Standardisierungsstrategie? Im vierten Kapitel schauen wir uns an die Planung, Realisierung und Einführung von Anwendungssystemen. Da werden wir dann uns genauer anschauen, was etwa die Unterschiede zwischen Standard- und Individualsoftware sind. Ein relativ neuer und auch recht großer Block, den Sie da sehen. Spannendes Thema ist der Bereich Open Source Software, ja, relativ breit hier behandeln werden. Verschiedene Phasenmodelle zur Einführung von Standardsoftware, Phasenmodelle zur Softwareentwicklung, alles das im Rahmen des IT-Projektmanagements. Fünftens, Beurteilung der Wirtschaftlichkeit von IT. Da werden wir einfach ein paar Verfahren kennenlernen, mit denen wir untersuchen können, inwieweit ein Investment in eine bestimmte IT-Lösung wirtschaftlich vorteilhaft oder nachteilhaft ist. Und hier haben wir dann nochmal einen relativ dicken, großen, fetten Block. Ne? Ich sehe, das sind fast 100 Seiten hier. Thema Datenbanken. Ne? Also Datenbanken sozusagen als Grundlage von allem dem, was man in so einem Unternehmen mit der IT eigentlich macht. Also wenn Sie etwa so ein Standardsoftware à la SAP am Laufen haben, bei sich im Unternehmen zur Finanzbuchhaltung, zum Personalmanagement, zur Produktionsplanung, zu allen betriebswirtschaftlichen Funktionalitäten, dann greift diese Standardsoftware eben immer auf eine Datenbank zu, wo ihre Kundendaten drin sind, ihre Mitarbeiterdaten, ihre Produktinformationen. Ne? Eine solche integrierte Datenbank, wie man die sinnvoll aufbaut, das werden wir hier ebenfalls durchführen in der Veranstaltung. Und abschließend werden wir hier mit dem Bereich Business Process Management, wo wir dann betriebswirtschaftliche Prozesse und nicht die einzelnen Funktionalitäten dann sozusagen ins Zentrum stellen. Das ist hier so etwa der Fahrplan. Und jetzt legen wir los mit den Grundlagen des Informationsmanagements. Und das werden wir so machen, dass wir Grundlagen des Informationsmanagements, da stecken schon zwei Begriffe drin, die es letztendlich prägen, nämlich Information und Management. So werden wir jetzt vorgehen. Wir werden uns zunächst mal anschauen, was eigentlich ist Information, was ist Management und was ist dann Informationsmanagement. Das wird sozusagen der Einstiegspunkt sein. Und insbesondere über die erste Fragestellung, was sind eigentlich Informationen, Informationsgüter, werden wir uns ja hier jetzt mal relativ ausführlich auseinandersetzen. Einen ganz guten Zugang zu der Fragestellung, was sind eigentlich Informationen, bildet diese Pyramide, die Sie hier sehen. Ableitung des Informationsbegriffs aus der sogenannten Semiotik, die in der Pyramide dargestellt ist. Dabei geht man nun davon aus, dass Informationen sozusagen auf drei Ebenen existieren. Auf der syntaktischen Ebene, auf der semantischen Ebene und auf einer pragmatischen Ebene. Info im eigentlichen Sinne nennt man auch die pragmatische Ebene. Was das ist, kann man, denke ich, am besten halt von einem ganz einfachen Beispiel darstellen. Der Klassiker als Beispiel ist, dass wir jetzt hier praktisch einen Satz hätten. Das Ding heißt jetzt, die Talsohle ist durchschritten. Ja? Und die Syntax heißt jetzt einfach, dass wir die entsprechenden Zeichen haben, also D, I, E für die, T, A, L und so weiter ist durchschritten. Ja? Das wäre sozusagen die syntaktische Ebene. Wir sind also auf der reinen Zeichenebene. Die semantische Ebene, mittlere also, ist dann ja Semantik. Was heißt Semantik? Semantik ist ein anderes Wort für Bedeutung. Ja? Also stellen wir uns die Frage, was ist denn die Bedeutung hinter diesem Satz? Die Talsohle ist nun durchschritten. Ja? Und ja, das könnte etwa die Bedeutung haben, dass wir von Wirtschaft und von Konjunktur sprechen, ja, dass wir aus dem Tal irgendwie dann wieder rausgekommen sind. Oder es könnte halt irgendwie ein Bergmann auf Wanderschaft sein. Die obere Ebene, die pragmatische Ebene, ist nun die Ebene, wo es darum geht, ob und inwieweit die Informationen, die ich habe, denn entscheidungsrelevant sind. Ob und inwieweit mir die Informationen, die ich habe, auf einer semantischen Ebene, inwieweit die mir eine Entscheidungshilfe in irgendeiner Form darstellen. Also die Talsohle ist durchschritten, wenn dahinter jetzt die wirtschaftliche Semantik steht, ist es klar, dass ich damit dann sozusagen das als Grundlage nehmen kann für eine Entscheidung. Also es könnte vielleicht sein, dass ich dann in irgendwelche bestimmten Papiere investiere. Also Informationen als Grundlage von Entscheidungen. Darum dreht sich es eigentlich in der Betriebswirtschaftslehre meistens, ne, dass ich Informationen letztendlich heranbrauche, um Entscheidungen zu treffen. Also Beispiel könnte sein, dass es irgendwo, dass ich eine Information bekomme, dass die Rohölpreise steigen. Wenn ich das höre und habe in bestimmte Papiere investiert, die was mit Öl zu tun haben, im näheren oder weiteren Sinn, im weiteren Sinne ja fast alles, ne? In dem Moment wäre das für mich eine Information, die meine Entscheidung beeinflusst. Oder kann man sich jetzt viele, viele Beispiele vorstellen, auch aus dem ganz normalen Privatleben. Ne? Stellen Sie sich vor, Sie steigen morgens ins Auto. In den letzten Tagen ist das Autofahren ja wirklich kein Vergnügen gewesen. Ne? Und dann hören Sie die Verkehrsnachrichten, SBR3 an, und dann sage ich, okay, Stau auf der A5, super, ja, dann ist es die Information, ja, und dann treffen sie auf der Basis dieser Information die Entscheidung, fahre ich die parallele A67 oder denke ich mir, jetzt fahren alle sowieso auf die 67 und ich bleibe lieber drauf. Ne. Meistens macht man es eh falsch dann letztendlich. Ne. Aber grundsätzlich kann man sagen, dass es eine Information ist, auf deren Basis man eine Entscheidung treffen kann. So, hier unten auf der Folie haben wir Ihnen jetzt nochmal zwei weitere Definitionen dargestellt. Definition des Begriffs Information. Und das Ding, was ich hier oben haben, sozusagen die klassische Definition von Wittmann aus der Betriebswirtschaftslehre, der gesagt hat, Information ist zweckorientiertes Wissen. Ja, das ist sozusagen seine Definition des Informationsbegriffs. Und vielleicht nochmal von vorne weg, bevor ich Sie frage, was Sie davon halten. Bei solchen Definitionen gibt es grundsätzlich kein wahr oder nicht wahr. Sondern Definitionen sind immer praktisch ein Mittel, mit dem wir arbeiten können. Dass wir einen Begriff definieren, wir insbesondere deswegen, weil wenn wir uns danach über diesen Begriff verwenden in unserer Sprache, wissen müssen, was der andere damit meint. Also ein schönes Beispiel für die Problematik, die daraus resultiert, haben wir mal in einem Projekt gehabt mit der chemischen Industrie. Da haben wir eine sogenannte Datenmodellierung gemacht. Das werden wir im Rahmen der Veranstaltung auch noch uns anschauen. Da kam dann heraus, dass es innerhalb eines kleinen Bereichs dieses Chemiekonzerns insgesamt 14 verschiedene Bedeutungen des Begriffs Ertrag gab. Also ein Ingenieur hat was ganz anderes unter dem Ertrag verstanden als der Betriebswirtschaft. Im Grunde genommen braucht man Definitionen nur dazu, dass man eine gemeinsame sprachliche Grundlage. Dass, wenn wir jetzt Ertrag gemeinsam definieren, weiß ich, wenn Sie das Wort Ertrag in den Mund nehmen, was damit gemeint ist. Gibt nichts, womit man sozusagen eine solche Definition auf dieser verbalen Ebene wirklich begründen kann. Also jemand kann irgendwie was ganz anderes behaupten. Da haben Sie also nichts in der Hand, mit dem Sie sagen können, das ist nun richtig oder falsch, diese Definition. Mir mal klar geworden, das war so am Ende eines Studiums, ja, war, kennen Sie vielleicht die verschiedenen Planungsebenen, strategisch, taktisch und operativ. Haben Sie mal gemacht? Haben Sie Studium? Wahrscheinlich, ne? So, zögerndes Nicken. Da gab es nun jemand, irgendein Betriebswirt, ja, der hat, also strategisch würde man ja sagen, ist langfristig, taktisch ist mittelfristig und operativ ist kurzfristig. Der hat einfach gesagt, das Taktische wäre das Kurzfristige, Operative wäre das Mittelfristige. Da dachte man erst, das wäre ein Fehler, ja. Was aus seiner Sicht natürlich nicht, ja. Der Professor, er sieht es genau richtig. Und dann haben wir das mal mit unserem Professor diskutiert und dann hat er das auch so gesagt, naja, aber im Grunde genommen ist das auch nur eine Definition und jetzt können wir auch nicht sagen, dass derjenige jetzt einen Fehler gemacht hat. Also Sie können da praktisch erstmal rein definieren, was Sie wollen. Und macht natürlich in dem Moment überhaupt keinen Sinn, ne? Wenn man sagt, wenn sich die ganze Welt darauf geeinigt hat, dass taktisch so eine mittelfristige Planung, die vielleicht 1 bis 4, 5 Jahre ist, ne? Dann irgendwie das Ding umzuschmeißen, ja, weil es hat ja keinen Vorteil, dass ich es jetzt anders definiere. Aber grundsätzlich ist es erstmal eine Definition und können Sie treffen, wie Sie wollen. Ne? Denken gerade an Klausuren, die korrigiert worden sind, wahrscheinlich. Okay, danke, ist nichts zu. Also, Information ist zweckorientiertes Wissen. Und jetzt nach dieser kleinen Vorrede die Frage, was würden Sie denn sagen? Information ist zweckorientiertes Wissen. Ist es denn eine sinnvolle Definition? Entspricht es denn Ihrem Gefühl? Was würden Sie denn sagen? Oh, das ist ich denke, also Wittmann hat selbst zweckorientierte Wissen, ja, das hat er selbst so etwas definiert in die Richtung pragmatisch. Ja. Also im Sinne, dass dieses zweckorientierte Wissen praktisch dann vorliegt, wenn man sozusagen, der Zweck darin besteht, bessere Entscheidungen zu treffen. Das war so etwas seine Idee. Ich frag mal anders, stellen Sie sich vor, die Fußballfan, ja, und dann haben sie entsprechendes eine Information erhalten sie Borussia Dortmund gegen Bayern München 0:0. Wäre das sozusagen gemäß ihrem Gefühl eine Information und wäre es gemäß dieser Definition eine Information? Würden Sie denn sagen? Also die Information Dortmund gegen München 0:0. Ja. Richtig, weil es sein, genau, das ist genau, das ist der letzte Punkt, der war sehr gut, den Sie hatten. Nur es ist immer die Frage, ob die Entscheidung des Empfängers dieser Information durch die Information beeinflusst wird. Also wenn ich jetzt sozusagen ja, mich anschaue, mich interessiert es durchaus und ich habe auch sogar eine Zahlungsbereitschaft für solche Informationen. Ja, also wenn irgendwelche schönen Fußballspiele sind, dann würde ich mir danach auch mal den Kicker kaufen. Ja. Also habe eine Zahlungsbereitschaft für die Information. Allerdings gehöre ich nicht zu den Leuten, die sozusagen, nehmen wir mal das Beispiel, irgendwie bei Bet and Win oder sonst wo zocken. Ja. Zumindest nicht mehr. Ja. Fußball-WM 2006 war diesbezüglich nicht besonders erfolgreich. Ja. Und in dem Moment ist es also keine Information auf so einer pragmatischen Ebene, ja, weil ich eben nichts damit anfangen kann. Es ändert sich für mich nichts dadurch, außer dass ich mich vielleicht ein bisschen ärgere, ja, oder mich freue. Ja. Aber es ist nichts, was meine Entscheidung in irgendeiner Form beeinflusst. Und wenn aber jemand beispielsweise mit dem Gedanken spielt, Aktien von Borussia Dortmund zu kaufen oder zu verkaufen, ja, in dem Moment ist für ihn so ein Ergebnis, dass dann vielleicht die Wahrscheinlichkeit der Teilnahme an der Champions League vergrößert oder verkleinert, ist es für ihn durchaus eine entscheidungsrelevante Info. Und eine völlig andere Definition, die in eine ganz andere Richtung geht, ja, die geben Shapiro und Halvarian, die nämlich ganz schlicht sagen, alles, was digitalisiert als Bitstrom kodiert werden kann, ist eine Information. Das geht natürlich tatsächlich in eine ganz andere Ecke, denn damit ist tatsächlich jede Zeichenkette, ob sie Sinn macht oder keinen Sinn macht, wäre in dem Sinn eben eine Information. Ein Musikstück wäre eine Information, das vielleicht MP3-Format vorliegt. Und das ist sozusagen sicherlich nicht das, was wir als Betriebswirte, Wirtschaftsinformatiker, Wirtschaftsingenieure unter einer Information verstehen würden. Für deren Zwecke allerdings, ja, in ihrem Buch Information Rules, ist diese Definition durchaus zweckmäßig. Weil sie setzen sich, obwohl sie es hier Information nennen, setzen sie sich eigentlich nicht mit Informationen auseinander, sondern sie setzen sich eher damit auseinander, dass im Netz digitale Güter angeboten werden. Digitale Güter als solche. Dafür gelten eigene Regeln, die wir uns gleich betrachten wollen. Insofern hat diese Definition da unten vor deren Hintergrund von Shapiro und Varian eben sehr wohl eine ganz sinnige Bedeutung für das gesamte Buch, was sie dort schreiben, ja, das wir auch in unserer Literaturliste angegeben haben, kann man diese Definition eben sehr, sehr gut verwenden, weil sie setzen sich eben mit der Fragestellung auseinander, ich habe irgendein digitales Gut, ob das jetzt eine Information ist, ob das vielleicht ein Musikstück ist, ob das ein Musikvideo ist oder was weiß ich was, gelten bestimmte Regeln, ne, in Bezug auf Geschäftsmodelle der Anbieter. Und das behandeln sie. Insofern ist aus deren Sicht auch das hier ganz sinnvoll. Für die Veranstaltung werden wir, wenn wir von Informationen sprechen, werden wir in der Regel diese Informationen im engeren Sinne oder auf der pragmatischen Ebene verwenden. Und wir trennen davon ab, wenn wir allgemein von digitalen Gütern sprechen. Ja? Also wir hoffentlich kriegen wir das hier so halbwegs sauber durchziehen in der Veranstaltung. Also ich spreche explizit von digitalen Gütern. Wenn ich alle möglichen digitalen Güter meine, wenn ich Informationen sage, dann meine ich hier diese Informationen im Eigentlichen. So, jetzt kommen wir nämlich genau gleich zu dem nächsten Begriff, digitale Güter. Da denke ich mal, gibt es keinen allzu großen Diskussionsbedarf zunächst mal in Bezug auf die Fragestellung, was ein digitales Gut ist, in Bezug auf die ökonomischen Prinzipien sehr wohl. Also wir definieren hier einfach, unter dem Begriff digitale Güter werden immaterielle Produkte und Dienstleistungen verstanden, die in Form von Binärdateien gespeichert, übertragen und weiterverarbeitet werden. Das ist das, was wir hier unter digitalen Gütern verstehen. Beispiele wäre etwa eine Software, wäre so ein digitales Gut, so eine Eternity-Software hier fürs E-Learning, Windows-Betriebssystem, SAP-Software. Andere Beispiele wären vielleicht Musikstücke. MP3-Format oder im AAC-Format, Videos im MPEG-Format, alles das wären entsprechende digitale Güter. Für die gelten eben einige Gesetzmäßigkeiten, ne, auf die wir hier auch noch entsprechend eingehen werden. Bevor wir uns die weiter anschauen, diese ökonomischen Prinzipien, noch ein Einschub, was eine Besonderheit ist, wenn wir von Informationen auf einer pragmatischen Ebene sprechen, also auf diese entscheidungsorientierte Ebene. Für die gilt nämlich ein sogenanntes Informationsparadoxon. Und das rührt wiederum daher, dass es sich bei Informationen um ein sogenanntes Erfahrungsgut handelt. Ein Erfahrungsgut ist immer ein Gut, was man sozusagen in irgendeiner Form, wie der Name eben auch sagt, erfahren, kennenlernen muss, bevor man seinen Wert werten kann. Wenn wir uns jetzt vorstellen, gestern jemand da, da fällt mir das komische Beispiel jetzt ein, wollen sich ein neues Auto kaufen, derjenige hat so einen neuen Dreier-Coupé in der M3-Version gekauft, ja. Dann ganz nett, dann wollen Sie sich das, können Sie dieses Auto erstmal erfahren, ja, erfahren in dem Sinne, dass Sie vielleicht eine Probefahrt machen. Gut, danach haben Sie ein Gefühl, ob das Ding was taugt oder nicht. Ja. Danach kaufen Sie sich es entweder, wenn Sie es denn leisten können, ja, oder Sie kaufen einen alten Polo, ja, je nachdem. Ne. Das Besondere bei Informationen ist jetzt, dass in dem Moment, in dem Sie diese Information erfahren, kennenlernen, dass in dem Moment haben Sie die Information, Sie haben eben keine Zahlungsbereitschaft mehr. Für den BMW haben Sie danach hoffentlich noch die Zahlungsbereitschaft, ja, für die Information eben nicht. Also ein Beispiel wäre vielleicht so einer der ziemlich teuren Marketing-Reports, die Firmen wie IDC, Gartner oder Forrester Research herausgeben. Vielleicht untersuchen in empirischen Studien, was bringt mir die Einführung einer neuen Technologie wie RFID im Unternehmen oder was bringt mir die Einführung einer neuen Technologie wie serviceorientierte Architekturen, welche Erfahrungen gibt es da. Da geben diese Firmen entsprechende Reports heraus, damit sie so eine ungefähre Größenordnung kennen, kosten dann durchaus mal 3.000 bis 4.000 Euro. So ja, 40 bis 50 Seiten, länger sind die nicht. Das ist also richtig teuer. Ja gut, und stellen Sie sich vor, da will jetzt ein Entscheidungsträger im Unternehmen, ist besonders an einer Statistik interessiert, nämlich vielleicht, wie viele Unternehmen in den USA bereits diese Technologien nutzen. In dem Moment, wo er diese Information sozusagen sieht, kennt, in dem Moment hat er natürlich keine Zahlungsbereitschaft mehr. Andererseits ist es eben dann so, wenn er sie nicht kennt, die Information, bevor er zahlt, kauft er die Katze im Sack sozusagen. Das ist dieses Informationsparadoxon, von denen alle die Anbieter stehen, die Informationen im engeren Sinne oder eben diese Informationen auf der pragmatischen Ebene entsprechend bereitstellen. Ja, was Sie hier haben, ist dann hier unten einfach so ein paar Strategien für diese Anbieter, wie man dieses Informationsparadoxon oder die Abneigung der Käufer überwinden kann, nämlich die Abneigung, irgendwas zu kaufen, was man eigentlich gar nicht kennt. Da haben wir hier Content Browsing. Das würde einfach bedeuten, ja, wie der Name eigentlich sagt, man hat die Inhalte und kann da sozusagen sich Teile entsprechend anschauen. Reviews können wir uns vorher Teile anschauen, entsprechende Bewertungen. Hier der dritte Punkt wäre dann vielleicht sowas, was Sie auch bei Amazon für CDs und DVDs haben oder für andere Bereiche, dass die User eben sagen, hey, das war immer super, das war prima. Oder ganz unten dann der Reputationsaufbau. Ein Beispiel für so einen Reputationsaufbau wäre eine Zeitung, die gut angenommen wird. Ja? Immer den FAZ oder den Spiegel. Die haben vielleicht beide einen relativ guten Ruf. Und weil sie eben diese Reputation aufgebaut haben über Jahre, ne, ist man eben bereit, entsprechend jeden Tag meinetwegen an den Kiosk zu gehen und sich die FAZ zu kaufen und Montag den Spiegel zu kaufen. Weil man eben denkt, okay, die haben den entsprechenden Ruf und da glauben wir dran. So, schauen wir uns jetzt mal einige Eigenschaften digitaler Güter an, die dann natürlich wiederum auch gelten für die entsprechenden Informationen auf so einer pragmatischen Ebene. Zunächst mal aus technischer Sicht lassen sich solche digitalen Güter entsprechend komprimieren. Also solche Formate wie MP3 oder auch MPEG sind im Grunde nichts anderes als solche Formate, mit denen Sie eine Audiodatei, ein bestimmtes Musikstück, entsprechend so komprimieren können, dass es relativ klein wird und damit halbwegs handelbar wird. Und dadurch, dass bestimmte Frequenzen, die in der ursprünglichen Audiodatei drin waren, praktisch weggefiltert werden. Allerdings die meisten von uns, ja, wahrscheinlich fast alle in dem Hörsaal, ich weiß nicht, vielleicht ein ganz großes Musiktalent oder Genie drin ist im Hörsaal, hören wir es aber nicht. Also wir hören es alle nicht, ob wir eine richtige Audiodatei haben oder dieses komprimierte MP3-Format. Damit wird es möglich, mal so über den dicken Daumen, dass wir so ein 5-Minuten-Musikstück vielleicht reinkriegen in eine 5-Megabyte-Datei. Ja, das könnte so ein realistischer Pi mal Daumen werden. Da gibt es eben MP3-Format, ein Format, das allgemein und offen ist. Ja. Und dann gibt es eben auch herstellerspezifische Formate, die im Grunde genommen die gleiche Funktion haben, ja. Aber halt, wie gesagt, herstellerspezifisch ist, wichtiger Bestandteil in den Strategien von Firmen wie Apple beispielsweise, dass die halt ein eigenes AAC-Format haben, das entsprechend die Musikstücke, die man aus dem iTunes Music Store herunterlädt, eben entsprechend dann nur auf dem Apple iPod entsprechend ablauffähig ist. Ja, aber im Grunde genommen die gleiche Funktionalität. Ja, oder eben MPEG entsprechend für Filme. Qualitätsverlustfreie Kopierbarkeit, das ist eigentlich relativ klar. Ne? Also in dem Moment, wo Sie so eine MP3-Datei haben, sind Sie problemlos in der Lage, sich genommen so viele Kopien wie möglich zu machen. Möglich und können diese eben auch mehr oder weniger kostenfrei dann sozusagen über die Netze schicken. Diese Eigenschaft, diese qualitätsverlustfreien Kopien, sind letztlich der Grund dafür, dass wir überall das Problem der Raubkopien oder auch im Softwarebereich haben. Entsprechend kann jeder die Dateien kopieren, kann sie ins Netz stellen, können dort verbreitet werden. Das gilt für Software, dass gerade für solche Software wie etwa Office-Produkte, wie Windows-Produkte oder auch MP3-Dateien über die Tauschbörsen, eben genau diese Eigenschaft, die uns entsprechend sozusagen dieses Problem der Raubkopiererei beschert. Was für Mittel gibt es denn gegen diese Raubkopie? Wesentliches, ein wichtiges Mittel, was da häufig eingesetzt wird, die Anwendung von sogenannten Digital Rights Management Systeme, DRM-Systeme, die nun eben, sagen wir mal, Grenzen von dieser Kopierbarkeit definieren. Ja? Also beispielsweise die entsprechenden AAC-Dateien, die es beim Apple iTunes runterladen in diesem Format, die unterliegen einem solchen DRM-System, dem Apple den marketingtechnisch gesehen genialen Namen Fairplay gegeben hat. Das war schon ein ganz, 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 ganz guter Dreh. Und in diesem Format haben Sie dann, ich habe jetzt, wenn die genauen Zahlen jetzt nicht auswendig, auf jeden Fall dürfen Sie sich das Ding vielleicht 3, 4 oder 5 Mal kopieren. Ich weiß nicht, vielleicht weiß es einer von Ihnen ganz genau. Ich darf nur noch auf 1, 2 mobile Geräte entsprechend überspielen. Das ist sozusagen die eine Variante. Dann gibt es aber mittlerweile auch noch die teurere Variante, ja, die teurere Variante, die eben auf ein solches DRM und solche Restriktionen verzichtet. Was letztlich nichts anderes, da steckt letztendlich nichts anderes dahinter als der Tatbestand, dass wir als Kunde, als Anwender natürlich eine höhere Zahlungsbereitschaft haben für eine solche digitale Datei, wenn kein entsprechender Kopierschutz drin ist. Das wird dann entsprechend ausgenommen. Wäre halt bereit, mehr Geld dafür zu zahlen für einen Download, den ich dann unbeschränkt nutzen kann, als für einen Download, wo ich sozusagen dann immer irgendwelche Restriktionen habe. Das ist das, was hier dahinter steht. Ökonomisch sieht es wie folgt aus, dass wir über Netze natürlich relativ geringe Transportkosten haben. Ne? Also wir könnten uns beispielsweise vorstellen, dass eine Softwarelösung in einem weltweiten Projekt entwickelt wird, ja, Teile in den USA, Teile in Indien, andere Teile in Russland. Und dann ist es natürlich möglich, diese Ergebnisse der einzelnen Entwicklungsschritte einfach sozusagen per E-Mail oder per FTP, wie auch immer, entsprechend zwischen den verschiedenen Standorten herumzuschicken. Das ist natürlich was ganz anderes, als wenn ein Automobilzulieferer ein Montagewerk in Indien aufbaut, dann entsprechend die physischen Güter, ja, die Scheinwerfer oder was weiß ich, was der produziert, entsprechend verschicken muss. Also insofern erlaubt es diese Eigenschaft eben diesen Anbietern digitaler Güter, erlaubt tendenziell eine relativ standortunabhängige Produktion. Digitale Güter haben eine spezielle Kostenstruktur. Da werden wir gleich auf der nächsten Folie nochmal drauf eingehen. Variablen Kosten gehen gegen Null. Wie gesagt, komme ich gleich auf der nächsten Folie nochmal. Und hier nochmal der Punkt, den wir hier oben schon mal ganz kurz angesprochen hatten, bei dieser qualitätsverlustfreien Kopierbarkeit, dass die Durchsetzung von Verfügungsrechten bei digitalen Gütern meistens relativ schwierig ist, sobald eine entsprechende Kopie mal im Lauf ist. Also in China beispielsweise gehen einige Schätzungen davon aus, dass 80-90% aller dort verwendeten Microsoft-Kopien, dass das Raubkopien sind. Also wenn die Dinger erstmal im Umlauf sind, dann gibt es kein Halten mehr. Eine weitere interessante Eigenschaft digitaler Güter besteht darin, dass es relativ einfach ist, verschiedene Versionen oder Bündel davon zu erstellen, die dann zu unterschiedlichen Preisen an verschiedene Kundengruppen verkauft werden. Ja, das ist auch so eine Eigenschaft von digitalen Gütern. Was zu dem letzten Punkt, was könnte Ihnen denn da, würde Ihnen denn da für ein Beispiel einfallen? Also wir haben ein digitales Gut und von dem lassen sich relativ einfach verschiedene Versionen herstellen. Was für eine Idee hättest du da? Genau, gibt richtig, genau, Studentenversionen für bestimmte Software. Was gleiche, gut. Ja, das neue Windows Vista hat ganz viele unterschiedliche Versionen, richtig, schönes Beispiel. Was verfolgt man denn letztendlich für einen Zweck damit, einer solchen, dass man so verschiedene Versionen von diesen Produkten auf dem Markt hat? Im Grunde genommen ist die Idee ja, dass man die verschiedenen Zahlungsbereitschaften der Kunden abschöpft. Der eine ist eben bereit dafür, noch ein bisschen mehr zu zahlen für die ganz große Version und der andere sagt, ich hätte vielleicht gern über die einfache Version und spare mir da 50 bis 100 Euro. Was interessant ist, ist, dass wenn Sie sich in der Softwareindustrie angucken, wie das funktioniert, dass man immer davon aus, dass die Firmen immer sozusagen erst die große Version mit dem gesamten Funktionsumfang erstellen. Also nicht so, dass da die kleine Version erstellt wird und dann immer so sozusagen die Funktionalitäten drauf addiert werden. Nein, man erstellt erstmal die große, ja, und strippt davon dann sozusagen einzelne Funktionalitäten ab. Also Strategie ist erstmal alles sozusagen entwickeln und dann sich aber schon bei der Entwicklung vielleicht überlegen, dass es auch wieder einfach sein muss, bestimmte Funktionalitäten an der einen oder anderen Stelle entsprechend wieder abzuschalten. Ein ganz schönes Beispiel, wie Preisdifferenzierung funktioniert, also dass man jetzt verschiedene ähnliche Produkte anbietet, kommt jetzt mal nicht aus der IT-Welt, sondern das wäre so ein Beispiel Burger King oder McDonald's oder irgendwelche anderen solchen Stell-Imbiss-Restaurants. Stellen Sie sich vor, wir haben jetzt verschiedene Versionen von so Bechern mit, sagen wir mal, mit Cola. Ja? Stellen wir uns vor, dieser McDonald's-Laden meinetwegen würde zwei Versionen Cola anbieten. Kleine Cola, ja? und eine große Cola. würde ich jetzt mal so behaupten, dass so etwa 50% der Käufer würden die kleine Cola wählen und 50% würden die große Cola kaufen. So über den dicken Daumen. Was passiert aber nun, wenn der McDonald's jetzt sagen würde, okay, zukünftig neben dieser kleinen, der großen, noch eine Jumbo-Version an, eine ganz große. Und lasse sozusagen diese, die ursprünglich groß war, bezeichne ich jetzt als mittlere Version. Da gibt es eine Theorie, die eben sagt, dass es so eine, dass der Kunde da entsprechend eine Aversion hat gegen die Extreme Version nennt sich das, ja, und sozusagen dann das mittelgroße Produkt. Und insofern hat man sozusagen dann auf diese Weise gelingt es einem dann, entsprechend die mittelgroße Version zu verkaufen, die vorher weniger weggegangen ist, weil es eben die große. Und ähnliche Gedanken macht man sich eben auch in dem Moment, indem man sozusagen verschiedene Software in verschiedenen Editionen auf den Markt bringt. Ähnliche Überlegungen gibt es auch bei Plattenlabels, die verschiedene Versionen von CDs und DVDs herausbringen. Sagen eine ganz einfache, mehr oder weniger auch ohne Cover, ohne alles. Dann eine mit so ein bisschen bunten Booklet dazu und allem möglichen. Und dann eine noch bessere, wo noch alle möglichen Informationen über die Stars drin sind. Auch das ist eine solche Überlegung. Praktisch, wie erreiche ich es, dass die Kunden entsprechend ihrer Zahlungsbereitschaften meine verschiedenen Produktvarianten entsprechend kaufen. Ja. Also würde ich Ihnen recht geben. Also Sie können das Beispiel von McDonald's, ja, das können Sie jetzt nicht eins zu eins auf die Softwareindustrie übertragen. Gerade wenn wir sozusagen in den Bereich gehen, Firmensoftware, ne, dann wird man da natürlich viel eher nach rationalen Entscheidungen streben, wirklich anzugucken, was brauche ich wirklich, wie viele User habe ich in meinem Unternehmen. Da werde ich dann diese Extreme Aversion wahrscheinlich nicht machen. Diese Extreme Aversion Theorie ist aber so eine ganz gute, um einfach aufzuzeigen, wie Preisdifferenzierung letztendlich funktionieren kann, wie man dazu sozusagen wie man das geschickterweise so wählt, dass man die Kunden in die richtigen Gruppen reinbekommt. Das ist so die Idee, die dahinter steht. So, was hier steht, finden Sie im Grunde genommen auch hier auf der nächsten Folie nochmal wieder, nämlich die Eigenschaften, die ökonomischen Eigenschaften digitaler Güter, insbesondere die Kostenstruktur. Und die Besonderheit der Kostenstruktur von digitalen Gütern ist die, dass wir sozusagen diese Dinge einmal erstellen, ja? Da haben wir dann vielleicht relativ hohe Produktionskosten, etwa für die Entwicklung einer Software, etwa für Aufnahme und Produktion eines Musikstücks oder eines Films. Wenn ich diese aber erstmal erstellt habe, diese sogenannte First Copy, wenn ich die First Copy erstmal erstellt habe, dann sind idealtypisch die variablen Kosten für die Produktion jeder weiteren Einheit relativ gering. Idealtypisch. Im Gegensatz hierzu haben wir mal exemplarisch eine lineare Kostenfunktion für physische dargestellt. Und da sehen wir, dass wir entsprechend hier auch noch für jede weitere Produkteinheit variable Kosten haben. Also nehmen wir als Beispiel dieses Notebook hier. Da haben wir natürlich für den Verkauf jeder weiteren Einheit und für die Produktion jeder weiteren Einheit haben wir eben entsprechend nochmal variable Kosten pro Stück. Während wenn wir erstmal eine Software entwickelt haben, dann haben wir sie entwickelt und dann sind die variablen Kosten jeder weiteren Kopie der Software zumindest idealtypisch, gehen die gegen Null. Variablen Kosten. Idealtypisch. Kann man hier an der Stelle nur dick und fett unterstreichen. Haben Sie denn irgendwelche Ideen, Überlegungen, warum ich jetzt idealtypisch frage? Gibt es denn so für Anhaltspunkte, wenn Sie sich mal solche digitalen Industrien angucken, wie die Softwareindustrie oder wie die Musikindustrie oder die Filmindustrie. Inwieweit stimmt es denn mit dieser idealtypischen Sache, Variable kosten gleich nur Geld? Also er sagt, kompliziertere Softwarepakete, nehmen wir mal zum Beispiel wie eine SAP-Software, die entsprechend auf den Kunden anzupassen, zu customizen, wie man auch sagt. Ne? Und das geht dann eben nicht mehr kostenfrei. Sehr guter Punkt. Ja. Wenn später Sicherheitslücken auftreten, dann müsste man das Produkt nochmal überarbeiten, ja. Ja, richtig. Ja, also nochmal die gleiche. Man braucht einige Updates für die Programme, ja, bitte. Ja, die Updates müsste man sich überlegen, wo man die eigentlich rein, wo man die eigentlich tut, ja. Moment, nochmal habe ich. Die Lizenzgebühren wäre ja zunächst mal aus von so einem Softwareanbieter, ja. Jetzt mal ein Beispiel SAP, ja, wäre ja zunächst mal noch ein Bereich, wo ich sagen würde, okay, da wären die variablen Kosten relativ daneben. Wenn ich die Software erstmal entwickelt habe, kann ich eigentlich Lizenzen verkaufen, wie ich will, da sind sie noch bei null. Bei Musik ist es anders, genau, richtig. Bei Musik, mach mal gleich, Musik ist ein gutes Beispiel dafür, dass es anders ist, genau, ja. Er sagt, es gibt noch eine ganze Menge von variablen Kosten. Also so ein, wenn man es jetzt sozusagen als Paket verschickt, kämen sowas wie Transportkosten vielleicht dazu. Wir hätten es auf eine DVD gebrannt dann vielleicht mit entsprechenden Dokumentationen. Wir hätten Handbücher. In dem Fall hätten wir schon variable Kosten. Wobei ich bei diesen Kosten immer noch so sagen würde, Sie haben völlig recht, das sind variable Kosten. Aber die sind dann noch, naja, sagen wir mal so relativ gering, ja, dass man sagt, okay, wenn wir jetzt eine Software-Lizenz an Unternehmen für 100.000 Euro meinetwegen verkaufen, dann spielen diese variablen Kosten für Transport, für Verpackung ja vielleicht eine relativ übergeordnete Rolle. Aber grundsätzlich ist es richtig, was ich sage, nämlich es sind natürlich geringe variable Kosten. Ja. Ja, es werden halt die Kosten für den Vertrieb des Digitalen, so könnte man das, so müsste man das wahrscheinlich dann ganz sauber bezeichnen. Der Punkt. Also wenn Sie sich das nochmal das Beispiel Software anschauen, Entschuldigung, gerne. Supportkosten kommen bei Software sehr wohl hinzu. Supportkosten hätten Sie beispielsweise dann, wenn wir jetzt sagen, okay, Sie sind großer Firmenkunde, ja, von einer Software wie beispielsweise SAP, dann haben Sie im Grunde genommen drei Arten von Kosten zu tragen. Sie kaufen sich zunächst mal die Softwarelizenz ein. Ja. Softwarelizenz beim Kunden kaufen Sie ein und die berechnet sich in der Regel insbesondere nach Anzahl der User. Stellen Sie sich vor, ich wäre jetzt der Softwareanbieter von einer Software wie SAP. Sie wären sozusagen das Unternehmen, das die dass die Software kauft, dann würden die Lizenzkosten, also die Kosten dafür, dass sie die Software nutzen dürfen, wären davon abhängig, wie viel von ihnen jetzt User dieser Software sind. Vielleicht die Finanzbuchhaltung nutzen, Personalbereich nutzen. Für diesen Bereich gilt für mich als Softwareanbieter weitgehend tatsächlich dieser idealtypische Verlauf. Ja? Die variablen Kosten sind gleich null. Nahe null. Ja? Also ich kann das an Sie als Unternehmen verkaufen. Ich habe hier noch ein paar andere, das juckt mich alles überhaupt nicht. Es ist aber auch aus Sicht eines Softwareanbieters, wie Sie sagen, der einzige Kostenblock, wo diese Aussage wirklich gilt. Nehmen wir den zweiten großen Kostenblock, der hier auch schon angesprochen worden ist, nämlich diese Software muss eingeführt werden. Die Software muss auf die Bedürfnisse des entsprechenden Kunden zugeschnitten werden, dass sie möglichst passgenau ist. Ja. Im Moment haben Sie schon wieder variablen Kosten für die Einführung, weil Sie beispielsweise Ihre eigene Beratertruppe dorthin schicken müssen. Also SAP hat beispielsweise auch einen sehr großen Consulting- und Beratungsbereich. Der dritte, und das ist der Punkt, das ist genau der, den Sie ansprechen, der ganze Bereich Support und Service. Der Bereich Support und Service umfasst dann, das wurde auch vorhin schon genannt, den ganzen Bereich Wartung und Updates. Also immer dann, wenn sozusagen ein Problem mit der Software auftritt, kann ein vorhergesehenes sein, ein Beispiel für vorhergesehenes Problem in Anführungszeichen, wäre vielleicht eine Mehrwertsteuererhöhung, dass entsprechend dann die Software so abgedatet wird, dass sie das eben abdeckt. Oder halt, was ständig passiert, wenn Sie so eine Standardsoftware im Unternehmen im Einsatz haben, dass irgendwelche Dinge nicht funktionieren. Und dann rufen Sie sozusagen den Support an oder e-mailen den an, ja, dass die entsprechenden Probleme gelöst werden. Dafür muss der Softwareanbieter natürlich entsprechende Ressourcen in Form von Personal bereitstellen. Insofern könnte man das, also gilt es für diesen Bereich mit Sicherheit nicht, dass wir keine variablen Kosten dafür haben. Wir haben einen ganzen Stab von Leuten, die sich um Service dort kümmern. Vielleicht für Sie eine ganz interessante Zahl. Wenn Sie sich mal die Erlösstruktur anschauen von so einem Softwarehaus, ja, wie der SAP etwa, dann spiegelt genau in dem, was wir eben diskutiert haben, auch die entsprechende Erlösstruktur von so einem Softwarehaus nieder. Also bei der SAP sieht es beispielsweise so aus, der Bereich Service und Wartung mit 40% der Umsätze, also der größte Bereich ist. Also der Bereich, mit dem die das Hauptgeld verdienen, während die Lizenzeinnahmen so, ich habe es so grob im Kopf, bei 25-30% liegen, Beratung bei 30%. Also Service, Support, Wartung, das ist das, womit die Unternehmen am meisten Geld verdienen. Ja, Musikindustrie. Wie würde es denn da aussehen? Das hatten Sie schon angesprochen. Jetzt nehmen wir uns doch mal als Beispiel iTunes. Also der Musikhändler iTunes im Netz, ja, von dem Sie die entsprechenden Stücke herunterladen können. Wie sieht das da aus deren Sicht? Sind da die variablen Kosten per Download gleich null? Das, oder wie Sie das würden Sie denken? Ja, also wir müssen zum einen die Server mit der entsprechenden Bandbreite bereitstellen und dann würde man halt sagen, und pro Download von einer solchen Musikdatei fällt auch ein bestimmter Kostensatz an. Haben wir mit dem Fraunhofer Institut mal ausgerechnet. Der ist allerdings zumindest für so ein Musikstück ist er tatsächlich relativ gering. Also den kann man fast vergessen. Wo es nicht mehr gering ist, ja, ist in dem Moment, wo ein Film runtergeladen wird vom Server. Dann haben wir auf einmal richtige variable Kosten, die wir berücksichtigen. Aber das die variablen Kosten für den Download sind für iTunes noch nicht so das große Problem. Genau so ist es. Genau so ist es. Ja, wie es der Kommilitone sagt, die sind praktisch pro downgeloadeten Stück, ja, für vielleicht 99 Cent, müssen sie ungefähr 70 Cent von den 99 wohlgemerkt entsprechend an das Label zahlen, die die Rechte haben. Also von variablen Kosten in Höhe von 0, ja, oder auch nur nahe 0, kann da also überhaupt nicht die Rede sein. Also der Großteil geht an die Plattenfirma. Das sind für die richtige, echte variable Kosten genau pro verkaufte Einheit anfallen. Also auch da gilt es nicht. Sondern gelten würde diese idealtypische Regel halt immer genau dann, wenn wir sagen würden, okay, Sie sind ein Künstler, eine Künstlerin, haben eine Band und stellen vielleicht auf ihrer eigenen Homepage die MP3-Datei zum Download bereit. Dann wären Sie relativ nahe bei variablen Kosten in Höhe von 0, wenn man genau dieses Thema Übertragungsbandbreite und einmalige Kosten Download des Servers, sagen wir mal, außen vor lassen würde. Aber da wären Sie eben relativ nah dran. Also, was lehrt uns das? Wir müssen da relativ genau hingucken. Und so die Aussage, dass die variablen Kosten für digitale Güter gegen Null gehen, muss man also immer sozusagen anhand des spezifischen Falles, muss man die sich eben ganz genau anschauen. Diese Eigenschaften digitaler Güter, die haben nun wiederum einige durchaus beachtliche Auswirkungen auf die Preissetzung von digitalen Gütern. Die erste Aussage wäre die, dass die entsprechenden Preise, die wir setzen, nicht an den Produktionskosten orientieren. Also während man sozusagen in der industriellen Fertigung ja manchmal klassischerweise noch davon ausgeht, dass man sozusagen die Herstellkosten des Produktes ermittelt, dann mit Hilfe von einer Zuschlagskalkulation dann entsprechend einen Preis errechnet, der sozusagen der richtige sein soll, können Sie das bei digitalen Gütern entsprechend natürlich nicht machen. Die entsprechenden Grenzkosten, die Sie haben pro Produkt, sind in diesem idealtypischen Fall, wieder wohlgemerkt, Klammer zu, eben null. Also bleibt nur das übrig, was sowieso für die meisten Marketingstrategien voll ist, dass man sich am Wert des Kunden orientiert. Das heißt, wir haben eher eine Nachfrage oder wertorientierte Preissetzung. Idealerweise wäre es für uns natürlich als Anbieter, wenn wir eine sogenannte Preisdifferenzierung erster Ordnung versuchen wollten anzustreben. Was wäre das? Naja gut, stell mir vor, ich würde jetzt eine Software anbieten und jeder von Ihnen hätte eine bestimmte Zahlungsbereitschaft für diese Software. Und ich wäre in der Lage, sozusagen von jedem Einzelnen die maximale Zahlungsbereitschaft zu kennen. Ja? Dann könnte ich jedem Einzelnen maximale Zahlungsbereitschaft abknüpfen. Wird natürlich in der Praxis, insbesondere bei Massenprodukten, natürlich nicht der Fall sein und wird nicht funktionieren. Wird nicht der Fall sein, nicht funktionieren, etwa in so einem Massenmarkt wie Softwareindustrie, Microsoft, kennt natürlich nicht die Zahlungsbereitschaft jedes Einzelnen. Wo man manchmal eine Tendenz sehen kann, dass die Softwareanbieter in diese Richtung marschieren, ist, wenn sie an solche Standard-Softwareprodukte denken, eben erklärungsbedürftig sind, wo es also ohne Beratungsleistung überhaupt nicht geht. Da können Sie oftmals beobachten, dass dann versucht wird, in individuellen Gesprächen praktisch das Maximum aus den einzelnen Kunden herauszuholen. Das sehen Sie auch etwa daran, dass es da regional bei dieser erklärungsbedürftigen Softwareprodukten, dass es da regional enorme Preisunterschiede zum Teil gibt. Also was beispielsweise immer ein Land ist, wo relativ hohe Beratergebühren genommen werden, ist in England. Also wenn die entsprechenden Firmen in England Beratungsprojekte abrechnen, sind die Beraterhonorare signifikant höher, als wenn Sie das in anderen Ländern machen. Bei einer solchen Softwareimplementierung. Also da gibt es dann gewisse Anzeichen, die eben dann so in die Richtung gehen, das gesagt hat, okay, es wird eben versucht, zu einer solchen Preisdifferenzierung erster Ordnung zu kommen. Ja, so in der Musikindustrie ist es natürlich fast völlig aussichtslos, hier ne, für jeden im Einzelnen dann entsprechende maximale Zahlungsbereitschaft für einen Titel zu erzielen. Eine besondere Preisstrategie für Anbieter digitaler Güter sind sogenannte Niedrigpreisstrategien. Niedrigpreisstrategien ist es ihnen möglich, entsprechend in den Markt reinzukommen. Ja? Wenn Sie vielleicht sagen, okay, ich möchte als Softwareanbieter meine Software in einem bestimmten Bereich erstmal platzieren, um erstmal bekannt zu werden, verschenken von so einer Software eine ganz normale Strategie. Also ich kenne jetzt zum Beispiel jemanden, der hat gemeinsam mit ein paar Leuten jetzt eine Software entwickelt für Rechtsanwaltskanzleien, also für die Verwaltung von deren Mandate und auch so ein paar Abrechnungsqualitäten, von der er sehr überzeugt ist, und da haben wir neulich mal drüber gesprochen, und da habe ich ihm einfach mal Rat gegeben, dass er doch zunächst einmal Software an ein paar Kanzleien verschenken soll, dass dort erstmal der Einsatz erprobt wird, dass er später dann bei anderen Kunden entsprechend das dann auch abrechnen kann, sozusagen. Schaff dir doch erstmal ein paar Referenzkunden, ein paar Kanzleien, kannst du zeigen, dass es eben. Kann man bei so einem Gut wie Software aufgrund der, für ihn in dem Fall gilt es wieder, variable Kosten in Höhe von Null, ja, die Software ist entwickelt, ja, kann er problemlos machen. Weil eben keine variablen Kosten da sind, ich könnte es nicht machen, wenn ich jetzt hier rumlaufen würde und einfach mal diese Videokamera hier entsprechend überall verschenken würde, um ein paar Referenzkunden zu bekommen, weil da würde ich pro Geschenk würde ich ja entsprechend genau die variablen Kosten jetzt drauflegen, hätte also dann einen negativen Deckungsbeitrag für jeden Geschenk. Und vor dem Hintergrund haben sie auch Strategien, beispielsweise, dass sie häufig, falls sie hier und da mal so ein PC Journal lesen, da finden Sie ja oft auch irgendwelche CDs und DVDs drin, kostenlos beigelegt sind, irgendwelche Computerspiele beispielsweise oder irgendwas anderes. Das kann man da einfach mit digitalen Gütern ganz gut machen, um bekannt zu werden. Gleiche könnte gelten für den Bereich Musik. Ja, also warum sollte der Künstler, um nicht bekannt zu werden, warum sollte er seine MP3s nicht erstmal verschenken? Um sich einen bestimmten Markt zu machen, selbst das Einstellen in so eine Tauschbörse kann für so unbekannten Künstler, denke ich, eine ganz gute Idee sein, um eben, wie gesagt, zu erreichen, dass ihn überhaupt mal irgendjemand kennt. Ja, Preisdifferenzierung, da hatten wir uns schon ein wenig drüber unterhalten. Ne? Das war diese Geschichte, wenn Sie jetzt eine bestimmte Software in verschiedenen Versionen für die Kunden anbieten. Ja? Aggregationsstrategie. Aggregationsstrategien, darunter würde man verstehen, dass man nun verschiedene Produkte zusammenpackt zu einem Bündel. Ja, also aus dem nicht-digitalen Bereich, da ist irgendeine Urlaubsreise, wo ein Flug drin ist, wo ein Hotelaufenthalt drin ist und Waren. Für den Bereich Softwareindustrie gibt es da ganz viele Beispiele. Microsoft Office ist natürlich das, was uns sozusagen allen wahrscheinlich gegenwärtig ist. Wo eben Datenbank drin ist, die Access, Excel, Tabellenkalkulation, Word, Textverarbeitung und PowerPoint, um schöne Bilder zu malen. Das kann man natürlich mit digitalen Gütern auch sehr, sehr gut machen, diese entsprechende Bündelung. Und da gibt es im Bereich Marketing auch ganz interessante Theorien, zeigen, dass je geringer die variablen Kosten von Gütern sind, so vorteilhafter ist tendenziell die Bündelung aus Sicht der Anbieter, ja, weil sie sozusagen eben noch entsprechend ein bestimmtes Produkt in das Bündel reintun können, ohne dass ihnen dafür entsprechende Extrakosten entstehen. Das ist so eine Determinante der Vorteilhaftigkeit einer Aggregationsstrategie, besteht eben darin, dass die variablen Kosten gering sein müssen. Und die dynamischen Preisstrategien, hier in diesem Kontext eng verwandt mit der Möglichkeit zur Niedrigpreisstrategie. Ich kann nämlich sagen, okay, ich fange erstmal niedrig an mit dem Preis, um mit einem bestimmten Produkt, mit einer bestimmten Software entsprechend in den Markt hineinzukommen. Und später, wenn ich dann sozusagen gewisse Marktanteile habe, kann ich dann den Preis vielleicht entsprechend Das ist unter dynamischer Preisstrategie gemeint, dass ich sozusagen zu verschiedenen Zeitpunkten entsprechend unterschiedlich die entsprechenden Produkte bepreise. Ja, da würde ich sagen, passt eigentlich ganz gut. Machen wir für heute einen Break, dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Vielen Dank.